Ich möchte zu Beginn der Predigt erstmal euer Friseurwissen testen. Was ist Friseurwissen? Friseurwissen ist das, was man in den Zeitschriften dort liest. Ja, Bild der Frau, goldenes Blatt und sowas. Da könnt ihr jetzt glänzen. Ja gut, Paul, es gibt Leute, die gehen nicht zum Friseur, ich weiß. Wie viele Königshäuser gibt es in Europa? Was würdet ihr raten? 10? Mehr, weniger? 12, weniger, 12, okay, ja. 6. Wir kommen der Sache langsam näher. Es sind 7. 7 Königshäuser gibt es in Europa noch. Das sind Großbritannien, Niederlande, Belgien, Spanien, Dänemark, Schweden und Norwegen. Und alles andere, was einem noch so einfällt, wie jetzt Liechtenstein oder Luxemburg, Monaco, das sind Fürstentümer oder Großherzogstümer, die haben aber keinen König oben an ihrer Spitze sitzen, deswegen zählen die nicht dazu. Dann fragen wir gleich mal weiter, welche Funktionen hat denn so ein Königshaus heute überhaupt noch? Mehr fällt uns auch nicht ein, ne? Ja. Das ist auch alles. Die haben tatsächlich nichts mehr zu melden. Die sind tatsächlich zum Repräsentieren ihres Landes, meist im Ausland irgendwo noch anwesend, haben da aber auch nichts zu melden. Also die schließen keine politischen Verträge, die halten sich aus der Politik sowieso raus. Sehr neutral stehen sie dazu. Es war ja immer eine Sensation, wenn die Königin, die englische Königin im britischen Unterhaus gesprochen hat. Da waren sie immer ganz gespannt, was kommt jetzt? Und dann verhielt sie sich komplett neutral. Man hat in beide Richtungen ihre Meinung abgegeben. Und sie kosten den Steuerzahler in der Regel einen Haufen Kohle. Das kommt auch noch dazu. Also stellen wir mal fest, Königshäuser heute in Europa haben nichts zu melden, regieren nicht mehr, kosten Geld und sind auch mal mehr oder mal weniger beliebt. Was man festgestellt hat, in Krisen sind Königshäuser sehr beliebt. Das ist ganz komisch, ja, obwohl die ja nichts zu melden haben. Aber in Krisen, gerade jetzt in der Corona-Zeit und auch Wirtschaftskrisen und so, hat man festgestellt, dass so ein Königshaus wie so ein Anker in der Republik steht. Und das war für manche einen wahrscheinlich beruhigend. Keine Ahnung. In der Predigt heute Morgen geht es um Psalm 93. Das ist einer so der kürzeren Psalmen in der Bibel und der Autor ist nicht bekannt, genauso wenig der Anlass des Psalms. Man vermutet, dass er zum Thronbesteigungsfest vor der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier gesungen wurde. Ist eine Vermutung. Und ich lese ihn uns einmal nach der Schlatter-Übersetzung vor und wir können ihn gemeinsam mitlesen. Und dann gehen wir mal so Vers für Vers durch diesen Psalm durch. Der Herr regiert als König. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Die Wasserströme brausen, o Herr, die Wasserströme brausen stark, die Wasserströme schwellen mächtig an, doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind zuverlässig, deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Wenn man heute ein Loblied auf ein Königshaus schreiben würde, frage ich mich, ob das beginnen würde, jetzt nur so als Beispiel mit den Worten, Charles der Dritte regiert als König. Ich weiß nicht, ob ihr die englische Nationalhymne kennt. Selbst bei den monarchverliebten Briten ist da ganz wenig in der Hymne die Rede von, sondern eher ist da die Rede von, dass Gott gebeten wird, den König zu schützen, ihn erfolgreich sein zu lassen, ihn mit Gunst und Gaben zu überschütten. Ja, auch er regiert, das kommt da auch drin vor, aber God save the King. Gott segne den König. Und dann ganz anders der Staat hier in diesem Psalm. Der Herr regiert als König. Oder wenn wir es nach der guten Nachricht-Übersetzung lesen, der Herr ist König. Nicht benimmt sich wie ein König oder ist mal da wie so ein König, sondern nein, der Herr ist König. Eine Aussage, eine ganz klare Aussage und eine Ansage direkt am Anfang des Psalms. Und direkt danach wird die Kleidung des Königs beschrieben. Nicht der König, sondern seine Kleidung. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Er hat sich umgürtet mit Macht. Die Hoffnung für alle übersetzt das mit Hoheit, bekleidet ihn wie ein Festgewand. Und die Neues Leben Übersetzung schreibt, er ist in Herrlichkeit gekleidet. Das klingt alles cool, ne? Aber wie sieht das aus? Wie sieht Majestät als Kleidung aus? Ich stelle fest, das sind alles Kleidungsstücke, die man nirgendwo kaufen kann. Also ich habe noch nie irgendwo bei C&A mal gesehen, ich hätte gern mal das Kleid Hoheit. Ich würde gern die Hoheit dort mitnehmen. Hier steht, das ist seine Kleidung. Nicht seine Persönlichkeit, sondern seine Kleidung. Seine Persönlichkeit ist es natürlich auch. Und dann merke ich an die Grenzen meines menschlichen Gehirns. Gott ist Majestät, aber er hat sich in Majestät gekleidet. Das verstehe ich nicht. Das ist mir eigentlich auch viel zu groß, aber so ist Gott. Er ist Majestät und er ist gekleidet in Majestät. Herrlichkeit, Hoheit. Alles Kleidungsstücke, die nur Gott tragen kann. Keiner von uns. Auch die heutigen Königsfamilien tragen Kleidung, die man nicht kaufen kann. Und die man auch an uns Normalsterblichen wahrscheinlich niemals sehen wird, außer so an Karneval, aber dann sind sie nachgemacht. Das ist also nicht das Original. Und bei den Königen sieht das dann auch immer ganz toll aus, wenn die so in ihren Paradeuniformen da durch die Gegend reiten. Aber eigentlich hängen die Klamotten nur im Schrank. Werden nur zu besonderen Anlässen rausgeholt. Hier heißt es, er ist bekleidet. Und ich glaube nicht nur vorübergehend. Gott ist da immer mit bekleidet. Mal so ein kleines sinnloses Wissen am Rand, weil am 6. Mai ist ja die Krönung von Charles III., etwas, was die Monarchen ja schon ewig lange nicht mehr gehabt haben. Da wird er diese Krone tragen. Können die gut erkennen, sonst müssen wir das Licht mal eben ein Augenblickchen dunkler machen. Das ist die Edwards-Krone. 1661 wurde die zusammengeklöppelt oder keine Ahnung. Haben wir irgendwelche Juweliere hier, die mir sagen könnten, wie man das nennt? Also, die wurde da gemacht halt. Besteht aus Gold, aus Silber, Rubinen, Saphiren, wiegt mehr als 2 Kilo. Jetzt erinnere ich mich, ich bin Fahrradfahrer, trage auch einen Helm und bei uns Fahrradfahren geht es darum, 600 Gramm dein Helm, bist du bescheuert? 2 Kilo wiegt das Ding, ist total unförmig, unendlich wertvoll und hat 70 Jahre im Museum gestanden. Sie gilt als das Herzstück der britischen Kronjuwelen. Ein Wert wird nicht genannt von dem Ding. Und jetzt wird der Charles damit am 6. Mai gekrönt. Und was hat er davon? Man vermutet, dass nur in dem Moment der Krönung, also wenn er zum König gekrönt wird, wenn er dort sitzt oder vielleicht steht, dann wird man ihm diese Krone aufsetzen und danach wieder abnehmen. Weil die einfach viel zu wertvoll ist. Da wird man den nicht einen Schritt mitlaufen lassen. Also die Journalisten weltweit können sich das nicht vorstellen, dass er einen Schritt sich bewegt, wenn er das Ding auf dem Kopf hat. Weil das einfach viel zu wertvoll ist. Ja? Stellt euch mal vor, das fällt dem runter. So wie 2002 Rudi Assauer, der DFB-Pokal. Das Ding hat 35.000 Euro gekostet, den wiederherzustellen. Ich glaube nicht, dass die, ja, vielleicht halten sie ihm an der Seite auch noch fest. Ich weiß es nicht. Also das war, anyway, egal. Kommen wir mal wieder zurück zum Text. Psalm 93. Neben der Kleidung ist auch der Gürtel noch wichtig. Während bei den Paradeuniformen der Könige, die immer so ein Schwert an der Seite hängen haben oder ein Säbel oder irgendwas Ähnliches, ist Gott mit Macht umgürtet. Mit Macht umgürtet. Nicht so ein Statussymbol, sondern das strahlt was aus bei Gott. Das ist mehr als ein Schwert. Und ich stelle fest, dass Gott alleine hier in diesem ersten Vers meiner Meinung nach schon sehr, sehr gewaltig beschrieben wird. Nämlich so, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Kommen wir nochmal zu dem zukünftigen britischen Monarchen. Wenn der Charles dann so gekrönt ist und auf dem Buckingham Palace wahrscheinlich stehen wird und dem Volk winkt, geht er vielleicht auch in Gedanken so sein Königreich mal durch. Und dann wird er feststellen, das war früher mal größer. Früher hat man über mein britisches Königreich gesagt, dass in diesem Königreich die Sonne nie untergeht, weil wir uns über ein Viertel der Erde erstreckt haben. So wird er vielleicht denken. Der 1903 geborene britische Journalist Malcolm Muggeridge war während seiner Jugend Agnostiker und Zyniker. Und das Christentum bezeichnete er als einen Haufen Blödsinn. Nach einer späten Sinnesänderung schrieb er 1990, rückblickend auf das 20. Jahrhundert, Königreiche kommen und gehen, Revolutionen und Gegenrevolutionen. Reichtümer angehäuft und Reichtümer verschwendet. Ich blicke zurück auf meine eigenen englischen Mitbürger, die einst ein Viertel der Welt beherrschten. Ich habe einem verrückten Österreicher zugehört, der in der ganzen Welt ein tausendjähriges Reich ankündigte. Ich sah einen italienischen Clown, der unser Kalendersystem erneuern wollte. Ich traf einen kleinen Mann im Kreml, der von der intellektuellen Elite als weiser als Salomo bezeichnet wurde. Alles in einem Leben, alles weg, verflogen mit dem Wind. England ist heute nicht mehr als Teil einer kleinen Insel am Rande Europas und steht vor der Gefahr eines Bankrotts. Hitler und Mussolini sind tot, ihre Namen sind heute Schimpfwörter, Stalin ein verbotener Name in dem Regime, das er half aufzubauen. Alles in einem Menschenleben, aus und vorbei. Königreiche kommen und gehen. Ganz anders hier die Aussage über das Königreich Gottes. Auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken, oder wie es die Hoffnung für alle übersetzt, er hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken. Gottes Königreich steht von Anfang an und die Erde ist nur ein Teil davon. Das konnten die sich damals überhaupt nicht vorstellen. Aber heute, Gottes Königreich ist mehr als die Erde, ist das Universum, die Planeten, die ganzen Gestirne und Galaxien. Aber es ist egal, wie groß dieses Königreich ist, es kommt niemals ins Wanken. Und der Psalmist begründet das auch. Dein Thron steht fest von Anbeginn. Von Ewigkeit her bist du. Ist das nicht ein schöner Satz? Von Ewigkeit her bist du. Wir Christen denken die Ewigkeit doch eher nach vorne. So diese Ewigkeitsperspektive. Aber wir sollten sie in beide Richtungen denken. Der Gott, der von Ewigkeit her besteht, wird auch in Ewigkeit noch sein. Das ist Gott. Und schon komme ich wieder mit meinem Gehirn an meine Grenzen. Wie soll ich mir das vorstellen? Vielleicht hilft uns da die Volksbibel mal ganz kurz. Die schreibt den Vers nämlich, bevor die Welt da war, war deine Position als Gott schon unantastbar. Ist das nicht cool? Bevor die Welt da war, war deine Position als Gott schon unantastbar. Malcolm Muggeridge erzählt noch weiter und hat das so ausgedrückt. Hinter dem Schein dieser selbsternannten und gefeierten Supermänner der Welt steht die gigantische Figur jener Person, von der, in der und durch welche die Welt noch immer Grund zur Hoffnung hat. Die Person Jesus Christus. Ich präsentiere ihn als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Was für eine Erkenntnis. Und was für ein Bekenntnis von einem Menschen, der Gott und das Christentum über 60 Jahre lang seines Lebens als einen Haufen Blödsinn bezeichnet hat. Und er kommt zu dieser Erkenntnis. Lasst uns die Hoffnung nie aufgeben, dass Gott auch heute noch Menschen zur Umkehr bewegt, die uns Christen für den größten Blödsinn halten. Lasst uns darauf hoffen und dafür beten, dass das immer wieder passiert. Die Wasserströme brausen, o Herr, die Wasserströme brausen stark, die Wasserströme schwellen mächtig an. Mächtig ist das Brüllen des Meeres, mächtiger noch sind seine Wellen. Wenn du auf dein Leben so schaust, kennst du vielleicht solche Momente, in denen so alles über dir zusammenschlägt. Vielleicht so, wie es hier auch beschrieben wird. Es fängt leise an und dann wird das immer lauter und immer lauter. Und es wird immer schwieriger, dieses Getöse in deinem Leben zu ignorieren, zu überhören. Es geht nicht. Da fällt mir so der Petrus ein. Als er die Stimme von Jesus im Sturm hört, traut er sich raus aus Wasser. Er steigt über die Reling aufs Meer und geht auf Jesus zu. Und dann verliert er in den Wellen Jesus aus dem Blick und sinkt. Ich habe uns die Geschichte von Max Lucado mitgebracht. Amerikanischer Pastor, den ich sehr mag und sehr schätze. Und es ist auch der Titel der Predigt. Mein Vater hätte gesagt, der Leitgedanke. Die Melodie des Königs. Ein Prinz sitzt drei Rittern gegenüber, die um die Hand der wunderschönen Königstochter, so heißt, die hat auch wahrscheinlich eine wunderschöne Hand gehabt, werben wollen. Und der Prinz sagt, dass derjenige die Schwester ehelichen darf, der sich als Erster dieser Ehre als würdig erweist. Das waren jetzt nicht irgendwie so dahergelaufene Jungs, die drei Ritter, sondern das waren die drei besten Ritter des Landes. Gestandene Männer, erfahren im Kampf und auch gezeichnet vom Kampf. Und alle drei hatten beim König um die Hand seiner Tochter angehalten. Und dann hatte der König ihnen versprochen, dass sie eine einzige Chance bekommen, eine Prüfung. Und wer diese Prüfung als Erster besteht, der erweist sich als würdig, seine Tochter zu heiraten. Und jetzt war dieser Moment gekommen und der Prinz erklärt ihnen die Aufgabe, keine schwierige Aufgabe eigentlich. Er sagt, eure Prüfung ist eine Reise zum Schloss des Königs und zwar durch den Schirlingswald. Was? Ey, durch diesen Wald? Fragen die Ritter, drei gestandene Kerle. Boah. Ja, durch den Schirlingswald, sagt der Prinz. Ritter kannten diesen Wald und sie wussten um die Gefahren in diesem Wald. Und plötzlich merken sie etwas in sich, was sie so nicht kannten. Angst. Das war ein dunkler Wald, ein gefährlicher Wald. An manchen Stellen war der so dunkel, dass die Sonne keine Chance hatte, durch die Blätter in das Unterholz zu scheinen. Und außerdem wohnten in dem Wald die Hoffenichtse. Kleine, listige Wesen mit gelben Augen. Die waren nicht stark, aber die waren schlau. Und es gab viele von ihnen, sehr viele, Unmengen. Und mancher glaubte, dass diese Hoffenichtse ehemalige Reisende waren, die in der Dunkelheit des Waldes sich verloren und schlussendlich verwandelt hatten. Carlyle, der stärkste von ihnen, stellt die erste Frage und sagt, reisen wir alleine? Komische Frage für einen, dessen Mut im ganzen Königreich bekannt war. Aber er wusste, dass man besser nicht alleine durch den Schirlingswald reitet. Ihr dürft einen Begleiter wählen, sagt der Prinz. Aber der Wald ist dunkel. Man sieht die Hand da drin vor Augen nicht. Wie sollen wir denn den Weg finden zum Königsschloss? Das fragte ein zweiter dieser Ritter, nämlich Alain. Eigentlich auch erstaunlich, dass er das fragt, weil er ist eigentlich der schnellste von den dreien gewesen. Keinem Feind war es gelungen, ihn bisher mal gefangen zu nehmen, weil er so schnell war. Aber Alain weiß, dass die schnellste Schnelligkeit einem nichts nützt, wenn man den Weg nicht kennt. Der Prinz zog eine Flöte aus seiner Tasche und sagte, von diesen Flöten gibt es nur zwei Stück. Diese hier und eine zweite, die ist im Besitz des Königs. Und dann setzte er die Flöte an die Lippen und spielte eine zarte, sehr wohlklingende Melodie. Oh, das hatten die Ritter noch nie gehört. So beruhigend, so still, so schön. Die Flöte meines Vaters spielt dieselbe Melodie. Und sie wird euch den Weg zum Schloss weisen. Dreimal am Tag wird mein Vater auf den Zinnen der Burg stehen und diese Melodie spielen. Einmal, wenn die Sonne aufgeht, dann, wenn die Sonne am höchsten steht und ein drittes Mal, wenn die Sonne wieder untergeht. Folgt ihr und ihr werdet zum Schloss gelangen. Lauscht der Melodie. Man fragte Cassidon, der Dritte, und es gibt nur eine weitere Flöte wie diese. Ja. Und ihr und euer Vater, ihr spielt die gleiche Melodie. Ja. Cassidon war für seine Aufmerksamkeit bekannt. Er konnte sagen, wo ein Fremder wohnte, wenn er den Dreck an seinen Stiefeln sah. Und er wusste auch, wie groß eine Armee ist, die angreift anhand der Vögel, die diese Armee aufscheuchte. Bedenkt die Gefahren und wählt euren Begleiter sorgfältig aus, sagte der Prinz. Und am nächsten Morgen machten sich die drei Ritter auf den Weg. Jeder mit seinem selbstgewählten Begleiter. Das Volk hatte natürlich von der Prüfung gehört und so warteten sie auf die Ankunft des ersten Ritters. Die Zeit verging viel zu lange. Dreimal am Tag ließ der König seine Melodie von den Zinnen aus über die Wipfel des Waldes erklingen und dreimal am Tag stellte das Volk seine Arbeit ein und lauschte der Melodie des Königs. Und nach vielen Tagen und dreimal so vielen Melodien erblickt ein Wächter zwei Menschen, die aus dem Wald heraus auf die Lichtung stolpern. Sie sind noch zu weit entfernt, um zu erkennen, wer es sein könnte, aber man sieht, sie kommen weder mit Waffen noch mit einem Pferd aus dem Wald. Rasch, befiehlt der König, bringt sie her, versorgt sie und gebt ihnen etwas zu essen, aber sagt niemandem, wer es ist, und kleidet den Ritter wie einen Prinzen. Und dann werden wir heute Abend beim Festmahl erfahren, wer es sein wird. Gesagt, getan. Und am Abend war das ganze Volk versammelt. Jeder fragte sich, welcher Ritter wohl diese Prüfung bestanden hatte. Es herrschte eine gespannte, festliche Stimmung in der Halle des großen Schlosses. Auf ein Zeichen des Königs hin verstummten die Gespräche und der König spielte noch einmal die Melodie auf seiner Flöte. Die Menschen drehten sich gespannt um zur Tür, um zu sehen, wer reinkommt. Carlais, der Stärkste? Alain, der Schnellste? Oder Cassidon, der Aufmerksamste? Wer würde es sein? Und dann geht die Tür auf. Und hereintritt Cassidon. Zum letzten Mal folgt er der Melodie des Königs und verneigt sich vor ihm. Erzähl von deiner Reise, fordert der König. Und das Volk lauscht gebannt. Die Hoffenichtse waren heimtückisch. Sie griffen uns an, aber wir widerstanden ihnen. Sie nahmen uns unsere Pferde und wir zogen trotzdem weiter. Aber was uns beinahe scheitern ließ, war etwas viel, viel Schlimmeres. Was war das? Fragte die Prinzessin. Sie ahmten die Melodie des Königs nach. Jedes Mal, wenn eure Melodie im Wald erklang, begannen Hunderte von Flöten zu spielen. Überall, aus allen Richtungen hörten wir die Melodie. Ich weiß nicht, was aus Carlais und Alain geworden ist, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Stärke und Schnelligkeit nicht dabei helfen, die richtige Melodie zu hören. Und dann stellte der König die Frage, die allen auf dem Herzen brannte. Wie habt ihr dann meine Melodie erkannt? Ich habe den richtigen Begleiter gewählt, antwortete Cassidon und winkte seinem Begleiter zu, dass er eintreten möge. Und alle hielten die Luft an, wer es sein möge. Es war der Prinz. Und in seiner Hand hielt er die Flöte. Ich wusste, dass es nur noch einen Menschen gibt, der die Melodie genauso spielt wie ihr. Und deshalb bat ich ihn, mich zu begleiten. Und während wir reisten, spielte er. Und so lernte ich eure Melodie so gut kennen, dass ich sie unter Tausenden von falschen Melodien erkennen konnte. Ich kannte eure Melodie und dieser Melodie bin ich gefolgt. Die Wasserströme brausen, o Herr. Die Wasserströme brausen stark, die Wasserströme schwellen mächtig an. Mächtig ist das Brüllen des Meeres. Mächtiger noch sind seine Wellen, doch am mächtigsten, Herr im Himmel, bist du. Denken wir nochmal an Petrus. Als aus dem Brotstieg hörte er im übertragenen Sinne auf die Melodie des Königs. Er hörte die Stimme Jesu. Und als er die Wellen sieht, die sich mächtig aufgetürmt haben müssen über ihm, hört er nur noch das Geräusch des Wassers und singt. Und was macht Jesus? Er lässt Paulus nicht absaufen, sondern hilft ihm. Das Tosen des Meeres, das uns erschüttern möchte, und da kannst du jetzt für dich einsetzen, was du möchtest. Lebenskrisen, weltweite Krisen, völlig egal, was dir Angst macht. All dieses Tosen des Meeres, das kommt gar nicht erst heran bis an den Thron Gottes. Niemals gerät dieser ins Wanken, weil Gott mächtiger ist als das Toben des Meeres. In Matthäus lesen wir, dass sich, nachdem Jesus und Petrus wieder in das Boot gestiegen sind, die Wellen sofort legten. Der Sturm still wurde, sofort. Und während Petrus klatschnass war und die anderen Jünger im Boot wahrscheinlich nicht wussten, ob ihnen da gerade Salzwasser oder Angstschweiß aus den Sandalen suppt, hatte Jesus nicht mal nasse Füße. Warum? Weil Gott mächtiger ist als das Tosen dieser Welt. Können wir das mal gemeinsam bekennen? Gott ist mächtiger als das Tosen dieser Welt. Einmal alle zusammen, wenn ihr mögt. Gott ist mächtiger als das Tosen dieser Welt. Und es gibt noch einen tollen Satz, den habe ich von Dieter Schneider gehört, der an der Wuppertaler Studienbibel mitgearbeitet hat. Weil Gott groß ist, bin ich klein, aber deswegen kein Nichts. Weil Gott groß ist, bin ich erhoben über alles, was mich runterziehen will. Denkt an Petrus. Jesus will uns in den Stürmen unseres Lebens nicht absaufen lassen. Er will uns darüber stellen, uns helfen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, können wir das nachlesen. Das zu wissen ist ja das eine. Aber an dieser Gewissheit, ja, dieses ich bin gewiss, dass weder mich scheiden kann, an dieser Gewissheit in den Stürmen unseres Lebens festzuhalten, das ist das andere. Höre ich die Melodie des Königs oder höre ich das Tosen des Meeres? Die Melodie der Hoffenichtse. Und nach all dem Getöse und der Gewissheit über Gottes Größe wendet sich der Psalmist dann direkt wieder an Gott. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Das schreibt einer, der Jesus nicht kannte. Soweit waren die da noch nicht. Ich weiß nicht, ob dem Jesaja vielleicht schon über den Weg gelaufen war und der so ein bisschen was von dem gehört hatte. Keine Ahnung. Er muss irgendwo seine Quellen gehabt haben, um so ein Zeugnis zu sagen. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Manchmal frage ich mich, hätten wir es da heute eigentlich nicht viel einfacher? Wir wissen doch, dass Gottes Zusagen der Wahrheit entsprechen. Wir haben das gestern bei diesem AT Live echt erleben können, wie Gott zu seinen Zusagen steht. Immer wieder. All diese prophetischen Hinweise auf Jesus, die sind alle wahr geworden. Und durch das Neue Testament haben wir die Zusagen Gottes in der Person von Jesus Christus leibhaftig erleben können. Also wir jetzt persönlich nicht, aber die Bibel gibt Zeugnis darüber. Und im Hebräerbrief wird uns erläutert, warum wir uns auf das Wort Gottes verlassen können. Als Gott Abraham sein Versprechen gab, da bekräftigte er seine Zusage mit einem Eid. Und weil niemand über Gott steht und diesen Eid Gottes beglaubigen konnte, schwor Gott bei sich selbst. Er versprach Abraham, du kannst dich fest darauf verlassen, ich werde dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir viele Nachkommen geben. Und Abraham wartete geduldig und schließlich ging er in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusage gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und seinen Eid darauf. Sie ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Du kannst dich fest darauf verlassen, weil Gott niemals lügt. Hand drauf, versprochen, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Da dürfen wir uns drauf verlassen. Aber nochmal, das zu glauben ist das eine. Und das zu wissen und daran festzuhalten, wenn es drauf ankommt, ist das andere. Aber Gott ist mächtiger als das Tosen dieser Welt. Ich möchte uns das heute Morgen immer wieder ins Hirn brennen, weil es stimmt. Und ich wünsche uns von Herzen, dass wir uns in den Stürmen unseres Lebens an dieser Aussage festhalten können. Gott ist mächtiger als das Tosen dieser Welt, egal wie lange das tobt und tost. Und so wie der Psalm mit einer Proklamation beginnt, so endet er auch mit einer: Deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Oder wie es Luther übersetzt: Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. In der Hoffnung für alle heißt es: Dein Tempel ist für alle Zeiten mit Heiligkeit erfüllt. Das Haus des Herrn ist heilig, es ist gefüllt mit Heiligkeit, nicht mit lautem Getöse. Und dieses Haus besteht aus Heiligkeit. Wie krass ist das? Gottes Haus ist gefüllt mit Heiligkeit, es besteht aus Heiligkeit, es ist Heiligkeit. Und an diesen Thron und an dieses Haus Gottes reicht nichts heran, nichts, was uns Angst macht. Er ist heilig und dieses Haus besteht ewig. Und so ist dieser Lobpreis die Klammer um den Psalm. Er beginnt mit der Tatsache, dass der Herr König ist, das ist der Lobpreis. Und dann kommt das Getöse der Welt, die Alltagssorgen, die Wellen, die sich auftürmen. Und zum Ende die Tatsache, dass Gott mächtiger ist als diese Wellen. Das ist wieder der Lobpreis. Und das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Übung so für unser Leben. Unser Leben, unsere Sorgen in den Lobpreis Gottes einbetten. Das lernen wir schon im Vaterunser. Das Vaterunser fängt nicht an mit: Gib uns unser tägliches Brot. Nein, das Vaterunser beginnt mit einem Lobpreis. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann kommen unsere Alltagssorgen, das Brot, die Schuld, die Vergebung. Und dann endet es wieder, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es endet wieder mit Lobpreis. Und es ist eine gute Übung, sein Leben in den Lobpreis Gottes einzuhüllen. Nicht morgens mit dem Gedanken wach zu werden, was habe ich heute wieder alles vor mir? Sondern zu sagen: Hey Gott, danke, du bist groß, du bist mächtig, du weißt, was dieser Tag bringen mag, und ich gebe ihn dir jetzt. Oh, lass mich bestehen an diesem Tag. Und abends, wenn wir ins Bett gehen, vielleicht auch wenn der Tag komplett neben der Rolle gelaufen ist, vielleicht trotzdem einen Dank an Gott zu sprechen. Lasst uns lernen, in den Stürmen unseres Lebens auf die Melodie des Königs zu hören. Durch Jesus wurde die Melodie persönlich und durch den Heiligen Geist haben wir sie als ewigen Begleiter bei uns. Lasst uns lernen, auf diese Melodie, auf die Stimme Gottes zu hören. Ich bin jetzt nicht so der große Grafiker, aber ich habe mir mal überlegt, wie könnte das aussehen, wenn ich diesen Psalm malen würde. Ich habe das dann anderen überlassen. Aber so ist es. Ja, unser Leben, das ist das in der Mitte, was nicht immer cool ist, was nicht immer gut läuft. Aber darüber steht Gott und darunter steht Gott. Und das Schöne ist, da drin ist auch Gott. Gott steht über den Dingen und um sie herum. Und er ist auch da, wenn uns das Getöse dieser Welt scheinbar erdrücken will. Gott ist König, können wir dazu einen Amen sagen? Und für alle Zeit? Amen. Danke, ich bitte euch als Musiker schon mal auf die Bühne und wir beten noch zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr dieser Welt bist. Und ich bitte dich, dass wir das immer und immer und immer wieder uns ins Herz schreiben. Du bist der Herr dieser Welt. Und du bist mächtiger als alles Getöse, was auf dieser Welt herrscht. Du bist der Gott, der über allen Dingen steht. Und du bist auch der Gott, der in allen Dingen steht. Und du bist auch der Gott, der unter allen Dingen steht. Du bist größer als das, was wir uns vorstellen können. Und wenn unser Herz das nicht glauben kann, dann bitte ich dich, dass wir diese Zuversicht einfach im Herzen trotzdem tragen, dass du größer bist als all das, was uns klein machen möchte. danke dir, dass du ein Gott bist, der höher ist als alles, was wir kennen. Und das lass uns als Bekenntnis im Herzen tragen, lass uns das als Bekenntnis auch weitergeben an den Menschen, denen wir begegnen. Wir können das auch jetzt gleich als Bekenntnis singen. Danke, dass wir das dürfen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns siehst, dass du uns trägst, dass du uns hältst, dass du mit uns gehst. Amen.